Samt versus Seide. Ein Richter, eine Anwältin, ein Thema. 10 Minuten ohne Skript und ohne Schwurbel.
Moin Jörg.
Hallo Steffi.
Ich habe mir für heute was Besonderes ausgedacht. Wir machen mal so ein kleines Battle. Im Zuge einer der letzten Aufzeichnungen, da waren wir schon im Green Room wieder, im Off. Und da haben wir uns so ein bisschen unterhalten über so, ja, was Boulevard manchmal falsch berichtet oder was es so für Rechtsirrtümer gibt. Ja. Und dann dachte ich, wir gehen heute einfach mal ein paar Rechtsirrtümer durch, weil ich glaube, da fallen dir bestimmt ein paar ein, mir auch.
Ja.
Und dann gucken wir mal, wie mehr Rechtsirrtümer einfallen. Jetzt müssen wir nur überlegen, um was betteln wir uns? Maultäschle. Keine Ahnung. Spätzle. Eine Portion Spätzle, wenn ich das nächste Mal in Karlsruhe bin.
Und wer verliert, kriegt noch ein Glas Trollinger dazu.
So machen wir, ja, so machen wir das. Sehr gut. Ich würde anfangen mit, bei Aussage gegen Aussage geht der Prozess verloren.
Falsch.
Das ist auf jeden Fall falsch. Das gilt, egal ob im Zivilverfahren oder im Strafverfahren, sagt man aber so, ja, steht Aussage gegen Aussage, kannst du nichts machen.
Ja.
Doch.
Genau. Dann kommt nicht die freie Beweiswürdigung und dann guckt man erstmal, wem kann man glauben, wem kann man inhaltlich glauben. Und wenn man tatsächlich nicht zu einem Ziel, nicht dazu kommt, dass einem geglaubt werden kann, dann gibt es im einen Fall in dubio pro reo im Strafrecht oder Beweislastentscheidung im Zivilrecht.
Genau. Also ich glaube, das ist schon mal ein ganz gängiger Irrtum gewesen. 1-0.
Also, zweites, welches Werkzeug gibt es nicht im Gerichtssaal, aber auf jedem Bild von einem Gerichtssaal?
Klassiker. Der Hammer. Ich war aber tatsächlich mal in einem Gerichtssaal, da war noch einer dekoriert. Das war ein altes Stück. Aha. Und das war in meiner Zivilstation im Referendariat. Und ich habe da nicht weiter drüber nachgedacht, weil selbst ich als Referendarin gedacht habe, ja, Hammer, klar. So, das war aber ein altes Stück. Und ich habe dann meinen Ausbilder, als ich die Verhandlung leiten durfte, das musste da ja zu Ausbildungszwecken, habe ich gedacht, ich darf da am Ende dann auch. Ja, Spoiler, nein,
ja.
Durfte also ich nicht.
Der einzige Fall, wo es tatsächlich mal zum Einsatz kommen könnte, da haben wir es bei der Versteigerung im Zwangsversteigerungsverfahren. Da könnte man für den Zuschlag tatsächlich einen Hammer verwenden, einfach um das akustisch klar zu machen, wenn der Zuschlag erfolgt ist. Aber auch das wird in der Regel nicht gemacht, sondern einfach nur verbal. Aber es gibt übrigens Gerichtssäle mit ganz seltsamen Werkzeugen drin. Ich war neulich beim Oberlandesgericht in Köln eingeladen. Da gibt es einen Sitzungssaal, da hängt ein riesiger Anker an der Wand, der etwa 2 Meter breit und 3 Meter hoch ist. Und der kam auch schon mal runter während einem Fest. In diesem Saal residiert nämlich das Rhein-Schifffahrtsgericht.
Ach so. Okay. Ist aber niemandem was passiert, als das Ding runterkam?
Niemand was passiert, aber seitdem haben sie etwas besser befestigt.
Party versaut.
Ja.
Wahrscheinlich. Party genau. Versaut.
Ja.
So, ich habe auch noch was und zwar, sorry, das war Selbstverteidigung und Selbstverteidigung ist erlaubt.
Kann erlaubt sein.
Kann erlaubt sein. Es ist aber kein Selbstgänger, weil du ja auch im Rahmen der Notwehr, G32 StGB, immer gucken musst, ist deine Verteidigung erforderlich und auch angemessen. So, und deswegen darf man auch die Grenzen der notwendigen Notwehr, quasi der erforderlichen Notwehr, nicht überschreiten.
Aber man muss ehrlich sagen, also die Grenzen der Notwehr sind erschreckend weit gezogen. Also es ist nicht so, dass man praktisch probieren muss, mildestes Mittel, wenn das nicht geht, zweitmildestes Mittel und so weiter, sondern ich darf das Mittel zurück zur Gegenwehr verwenden, das schnell und sicher den Angriff beendet. Und das kann schon ganz brutal sein und es steht auch nicht im Verhältnis zum angegriffenen Rechtsgut. Also da muss man sagen, da geht der Mythos fast so weit wie das Recht.
Ja, aber zumindest rein theoretisch gibt es noch so was wie einen kompletten Notwehrexzess.
Genau, wo man einfach weiterprügelt und der Angriff ist längst beendet oder völlig exzessive Mittel einsetzt, die definitiv nicht möglich sind. Also ich muss mich nicht gegen eine Beleidigung oder Schusswaffe wehren.
Genau. Kann man übrigens immer wieder auch in der Presse ganz gut nachverfolgen. Das ist häufiger mal ein Thema. Und dann stellt sich ganz oft die Frage, ja, ist es überhaupt noch Notwehr, wenn vielleicht der Angriff irgendwie fast schon beendet war, durfte man dann trotzdem noch. Aber es ist kein Selbstgänger, also Selbstverteidigung ist auch nicht immer in jeder Form erlaubt.
Genau. Und was ja oft diskutiert wird im Zusammenhang mit Notwehr, die Frage, war es Mord oder Totschlag? Und also ganz typisch ist, ja, wenn es Notwehr war, war es nur Totschlag oder das war ja keine Absicht, deshalb war es nur Totschlag. Klassischer Irrtum, also Mord und Totschlag unterscheiden sich in keiner Weise, was den Vorsatz angeht. Und die Notwehr würde beides rechtmäßig machen. Und der echte Unterschied zwischen Mord und Totschlag besteht darin, dass bei Mord Mordmerkmale erfüllt sein müssen. Die sind abstrus, darüber kann man auch mal sprechen. Das ist ein Relikt aus der Nazizeit, der Mordparagraf. Der einzige Paragraf, in dem ein Tätertypus beschrieben wird und nicht eine Tat. Und der einzige Tatbestand mit einer absoluten Strafe, nämlich lebenslänglich in jedem Fall. Spoiler, der Bundesgerichtshof.
Ja, kannst du gleich den nächsten hinten dranhängen. Kannst genau, du zwei Punkte absahen.
Der Bundesgerichtshof hat viele Wege gefunden, um das lebenslänglich nicht zwingend verhängen zu müssen bei Mord. Und genau, mein zweiter Punkt, lebenslänglich, was bedeutet lebenslänglich? Es bedeutet nicht das, was der Begriff sagt, nämlich wirklich lebenslänglich. Es bedeutet aber auch nicht das, was immer gern kolportiert wird, nämlich, 15 Jahre, mehr ist ja nicht. Tatsächlich ist ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, das eben sagt, jeder muss die Chance haben, nochmal lebend in Freiheit zu kommen. Und deshalb nach 15 Jahren kann geprüft werden, ob der Rest der Strafe auf Bewährung ausgesetzt wird. Und wenn die besondere Schwere der Schuld festgestellt wird bei der Verurteilung, dann kann eine Mindestverbüßungsdauer festgesetzt werden, die noch über die 15 Jahre rausgeht. Und dann kann vorher kein Gnaden- oder kein Aussetzungsgesuch gestellt werden. Also lebenslänglich wird in den seltenen Fällen wirklich lebenslänglich bedeuten, aber ist auch nicht so, dass automatisch nach 15 Jahren eine Entlassung erfolgt.
Ja, ich finde, das zählt trotzdem nur als ein Punkt. Nein, okay, du kriegst zwei. Kriegst
also bei Gleichstand entscheidet aber jetzt das.
Ja, bei Gleichstand entscheidet das. Was fällt mir noch ein? Da hat die Staatsanwaltschaft Strafbefehl erlassen.
Oh ja, das kann man aber selbst in Juristenkreisen hören. Ja.
Das liest du auch wirklich oft. Ist natürlich komplett falsch. Die Staatsanwaltschaft macht nichts anderes, als den Strafbefehl zu beantragen.
Aber man muss sagen, es steckt ein Körnchen Wahrheit drin. Und zwar, wir diskutieren ja jetzt über KI, immer über das Thema Automation Bias. Das heißt, ich kriege vom Apparat was vorgefertigt und es sieht so gut aus, dass ich mich nicht überwinden kann, da was Eigenes zu machen. Und die Problematik haben wir im Strafbefehlsverfahren zu einem gewissen Grad auch. Der Strafbefehl kommt unterschriftsreif zum Gericht. Der zählt nicht viel und ich habe als Richter die Möglichkeit, entweder ich unterschreibe den und sage, naja, passt schon. Und zwar sowohl Sachverhaltsfeststellung, Beweiswürdigung, rechtliche Würdigung, Strafmaß, alles schon fertig, vorgefertigt. Oder ich mache mir die Mühe und sage, das ist hier falsch formuliert, ich formuliere es nochmal um. Oder ich finde Strafmaß falsch oder ich ordne Nachermittlungen an oder ich mache sogar eine Hauptverhandlung.
Ja.
Und die Versuchung darf man, glaube ich, nicht leugnen, die ist da. Und deshalb de facto kann es schon sein, dass die Staatsanwaltschaft mit ihrem Antrag hier sehr viel vordefiniert. Und das kann man durchaus kritisch sehen. Vielleicht wäre es besser, die Staatsanwaltschaft würde hier einen nicht automatisiert übernehmbaren Antrag stellen und der Richter müsste selber was formulieren und kriegt dafür auch mehr Zeit.
Ja, aber rein rechtlich, da bin ich Klugscheißer, ist es trotzdem falsch. Und genauso falsch ist es zu sagen, die Staatsanwaltschaft hat Untersuchungshaft angeordnet oder hat Haftbefehl erlassen.
Und was kann ich da nur sagen? I trust you, you are a lawyer. Natürlich hast du da recht. Auch das, die Staatsanwaltschaft stellt hier nur Anträge und der Ermittlungsrichter erlässt dann die entsprechenden Beschlüsse oder auch nicht. Und auch da übrigens gleiches Problem, vorgefertigte unterschriftsreife Beschlüsse. Und auch da wäre es vielleicht besser, man müsste sich mehr Mühe machen. Da gibt es übrigens noch einen nächsten Mythos. Vielleicht muss man aber beim nächsten Mal besprechen.
Wobei ich dafür jetzt auch, also streng genommen, Jörg, habe ich gesagt, Untersuchungshaft, Haftbefehl und Strafbefehl. Das sind drei.
Also jetzt, dann sagen wir es, ist ausgeglichen, ja?
Okay.
Also, aber ich will Revanche. Ja. Okay.
So, aber hast du jetzt den Endstand? Also wir sagen einfach unentschieden?
Unentschieden, eindeutig unentschieden.
Ich bin ehrlich, ich habe vergessen mitzuzählen. Wobei ich das Gefühl hatte, ich lag vorne.
Aber qualitativ muss ja auch qualitativ sein.
Ja. Okay, ja, dann gibt's eine Revanche beim nächsten Mal.
Also Revanche.
Bis dahin.
Ciao.
Samt versus Seide. Ein Richter, eine Anwältin, ein Thema. Immer sonntags um 9.30 Uhr auf YouTube, TikTok und Instagram und sonntags um 21.30 Uhr auf allen Podcast-Plattformen.